Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Ja, dann freue ich mich auf eine neue Folge Knowledge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Frau Dr. Heidrun Mollenkopf. Bevor ich einsteige, Frau Dr. Mollenkopf, ich muss ja sagen, ich war ziemlich beeindruckt auch von der Fülle Ihres Schaffens und von der Menge dessen, was Sie in einem Leben oder einem Berufsleben zusammengebracht haben. Ich versuche das mal in der Kürze zusammenzufassen. Sie sind Psychologin, Soziologin und nicht zuletzt schönerweise Gerontologin. Sie haben einige berufliche Leben, wenn man das so sagen mag. Sie waren als Wissenschaftlerin unter anderem am Wissenschaftszentrum in Berlin tätig, lang auch am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg. Sie haben sich bereits sehr früh für den Zusammenhang von Techniknutzung und Lebenszufriedenheit im Alter interessiert und auch lang zu Fragen des Mobilitätsverhaltens im höheren und sehr hohen Lebensalter geforscht. Dazu sind Sie noch Mitglied in mehreren internationalen Gremien, wie etwa der Open-Ended Working Group on Aging der Vereinten Nationen. Und jetzt, was für unseren Podcast heute wichtig ist, seit 2014 auch Mitglied im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, der sogenannten BAXO. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, ist es bei uns so gute Sitte, dass Sie uns mal einen Eindruck davon geben, bitte, wo wir uns eigentlich heute getroffen hätten und wie so ein typischer Vorstandsarbeitsalltag in der BAXO aussieht, wenn man das überhaupt so sagen kann.
Ja, oh, das ist eine schwierige Frage, weil wenn wir uns bei der BAXO getroffen hätten, dann wäre das jetzt in Bonn. Aber ich bin ja Vorstandsmitglied, das heißt, zu den Sitzungen bin ich nur vor Ort, wenn irgendwelche größeren Besprechungen sind. Ansonsten bin ich zu Hause und arbeite hier an meiner kleinen Ecke, wo mein Computer steht, und versuche da alles, was anfällt, zu erledigen. Und ansonsten bin ich unterwegs für Vertretungen der BAXO in verschiedenen Gremien, in Vereinen, bei Konferenzen und so weiter. Also entweder Heidelberg hätten Sie sich aussuchen können oder Bonn.
Frau Mollenkopf, für Gerontologinnen und Gerontologen oder auch solche, die es werden wollen, ist die BAXO natürlich ein Begriff. Für alle anderen, können Sie uns vielleicht ganz kurz mal darstellen, was sind denn eigentlich so die Aufgaben der BAXO und wie ist es eigentlich, wie ist die BAXO entstanden, wie ist es dazu gekommen?
Also die BAXO ist ja die nationale Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenvertretungen in Deutschland. Das heißt, es ist ein Dachverband und alle national tätigen Organisationen, die sich mit dem Thema Alter beschäftigen oder die Interessen älterer Menschen vertreten, können Mitglied bei der BAXO werden. Die BAXO besteht jetzt seit gut 30 Jahren, wurde 1989 gegründet. Damals ein kleiner Verband mit nur wenigen Mitgliedsorganisationen. Inzwischen haben wir über 120 Mitgliedsverbände. Und ja, der Grund kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Es war wohl so, dass in der Zeit seniorenpolitische Themen an Gewicht gewonnen haben, immer wichtiger wurden. Es war die Zeit, in der das Thema Altern in den Vordergrund trat, weil der demografische Wandel allmählich bewusst wurde, was da auf uns zukommt. Und auf der anderen Seite hat sich das Bild vom Altern verändert. Also bis dahin war so der Blick auf das Alter, ja, alt, arm, gebrechlich, einsam. Und das hat sich verändert im Hinblick auf mehr aktives Altern, die Vielfalt des Alters und damit auch ein breiteres Spektrum an Interessen, an Bedürfnissen und damit auch an ja, Organisationen, die da vertreten sein wollten. Ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite war, dass von Seiten der Politik dann ja, das Bedürfnis war, einen Ansprechpartner zu haben, der möglichst viele vertritt. Und nicht, wenn es um bestimmte neue Gesetze oder neue auftretende Probleme geht, dann mit 20 unterschiedlichen Verbänden verhandeln zu müssen. Also das kam so aus verschiedenen Richtungen zusammen.
Gab es für Sie einen entscheidenden Punkt oder einen entscheidenden Aspekt, weshalb Sie dann 2014 sich entschieden haben, in der BAKSU zu engagieren?
Ja, das war eigentlich auf deren Anfrage. Und zwar während meiner Arbeitszeit, übrigens nicht damals am Institut für Psychologie, sondern am Deutschen Zentrum für Alternsforschung. Das gab es damals noch, also bis 2004. Und das war die Zeit, in der ich damals mit Professor Wahl und den anderen Kollegen zusammengearbeitet habe. In der Zeit schon bekam ich Anfragen von der BAKSU zu bestimmten Themen mal etwas vorzutragen oder für die BAKSU-Nachrichten einen Artikel zu schreiben über das, was meine Forschung damals an Ergebnissen brachte. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich auch international dann beim europäischen Dachverband Age Platform in Brüssel diese Themen vertreten habe. Dort gab es verschiedene Expertengruppen und ich war in einer davon als Sprecherin. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich bei der BAKSU in den Expertenrat berufen wurde und da die Schwerpunkte Technik im Alter, also mit Mobilität und Kommunikation, Technisierung allgemein, Umweltbedingungen für gutes Altern vertreten habe. Ja, und daraus hat sich dann alles Weitere entwickelt.
Kann man auch sagen, dass das dieses Thema eins ist, das Ihnen besonders am Herzen liegt? Sind Sie mit dem Thema schon eingestiegen oder hat sich auch Ihr Themeninteresse oder Ihre Kernangelegenheiten, die Sie vielleicht auch persönlich voranbringen wollen, auch geändert in dieser Zeit?
Ja, das Thema Technik ist etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt. Das war so mein allererstes Projekt noch in Mannheim in einem Sonderforschungsbereich. Da ging es um die Technik also die Folgen der Technik für Haushaltsorganisationen und Familienbeziehungen. Und da haben wir damals verschiedene Familienphasen untersucht in Bezug auf Technisierung. Und haben gesehen, dass die Älteren, nachdem die Kinder ausgezogen waren, die Älteren allein zurückgeblieben sind und das ja eine ganz lange Phase auch beinhaltet, dass das eine besondere Situation ist. Und daraus haben wir damals in Mannheim noch das erste Projekt zu Technik, Alter und Lebensqualität entwickelt. Das ist dann in Berlin gelaufen. Hat dort stattgefunden. Und ja, das war so der Einstieg in das Thema Technik und Alter. Wir waren damals so ziemlich die einzigen und ersten, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und sind es jetzt immer noch.
Als jemand, der die BAKSU-Seite relativ häufig besucht, also da zähle ich mich jetzt auch dazu, sieht man ja auch, dass die BAKSU relativ viele Positionspapiere zum Beispiel auch unter anderem zum Thema Techniknutzung, also in dem Fall, wo ich mich gerade für interessiere, Digitalisierung, sowohl in der Pflege als auch Digitalisierung in der Lebensphase Alter veröffentlicht. Wenn ich Sie jetzt als Wissenschaftlerin frage, auf welcher Grundlage entstehen denn solche Publikationen und wie werden die eigentlich konfiguriert und zusammengestellt?
Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen kann einfach ein Thema brisant werden. Und dann heißt es, das müssen wir aufgreifen, da müssen wir Position beziehen. Und dann wird gefragt, wer ist kompetent genug, wer fühlt sich in der Lage, einen ersten Entwurf zu machen. Der geht dann durch verschiedene Phasen der Verschriftlichung, der Begutachtung und Kommentierung und dann wird ein Papier draus. Es kann aber auch sein, wir haben ja verschiedene Fachkommissionen. In dem Fall, bei mir ist es die Verantwortung mit für die Fachkommission Digitalisierung. Und da wird gemeinsam überlegt, was sind Themen, die wir bearbeiten wollen und müssen, aus der Sicht der Verbände. Also in den Fachkommissionen sind Vertreter, Vertreterinnen der einzelnen Verbände präsent, treffen sich dort, diskutieren, stellen Themen fest und erarbeiten dann eben entsprechende Positionspapiere. Das sind zum großen Teil die Erfahrungen, die die Verbände mit ihren Mitgliedern machen. Also vor Ort direkt mit den älteren Menschen, die sie vertreten. Zum Teil sind dabei auch Fachleute, Experten, Expertinnen oder auch Wissenschaftler. Das ist der zweite Strang. Und dann gibt es noch die Zusammenarbeit mit anderen. Zum Beispiel als letztes große Zusammenarbeit war mit der letzten Altenberichtskommission, wo es ja auch um das Thema Digitalisierung ging. Da haben wir uns sehr genau angeguckt, was die machen. Die umgekehrt haben bei uns angefragt, was ist eure Sicht der Dinge? Was müssen wir beachten? Was ist euch wichtig, was mit rein muss in so einen Bericht? Und das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und wir haben auch eine gemeinsame Konferenz dann gestaltet. Und ja, das ist die dritte Möglichkeit, so eine Zusammenarbeit. Direkt, konkret dann mit den Wissenschaftlern.
Frau Mollenkopf, wie gesagt, eine der Aufgaben ist auch, etwas in die Verbände hineinzugeben, eben auch Informationen aufzubereiten und die natürlich dann auch verständlich, handhabbar so aufzubereiten, dass sie in einer nicht wissenschaftlichen Community auch angenommen werden können und überhaupt sinnvoll ja, weitergegeben werden können. Dazu gehört natürlich immer auch, Informationen zu reduzieren, wegzulassen. Das ist ja etwas anderes, als Sie früher getan haben. Blutet Ihnen da manchmal Richtig. Als Wissenschaftlerin das Herz?
Oh, sag mal, ich habe dann oft das Bedürfnis, noch eine Quelle dazu anzugeben oder zu sagen, in der und der Situation ist das schon mal behandelt worden oder da haben die und die sich auch schon geäußert dazu. Das fällt dann zum großen Teil weg, wenn nicht wirklich eine ganz wichtige Quelle genannt werden muss oder bestimmte Literatur, auf die wir uns direkt beziehen oder auch noch mal zurück zu der Frage, auf welcher Grundlage wird das erarbeitet. Zum Teil laden wir dann auch Gutachter ein zu bestimmten Themen, also ein Rechtsgutachten zum Thema Betreuungsrecht war zum Beispiel so etwas oder zu Menschenrechtsverletzungen im Alter. Also das nur als Beispiel auch. Also solche Dinge werden dann mitgenannt. Aber so mit diesen ganzen vielen Fußnoten wie in der wissenschaftlichen Arbeit, das geht natürlich nicht. Ja. Und ich denke aber trotzdem, wir bemühen uns sehr, wirklich fachlich begründet das zu formulieren, was wir formulieren. Fachlich und, wie ich gerade eben schon sagte, auch auf Basis der Erfahrungen in den Verbänden, in der Arbeit vor Ort. Da wird immer wieder nachgefragt, also gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Wie erlebt ihr das? Was sind eure Erfahrungen? Und das wird dann mit berücksichtigt und mit eingebracht in die Statements und Positionen.
Wie kriegt man denn eigentlich mit, wenn man so eine, ich sag mal, auf so einer Metaebene dann schon agiert, ob die eingebrachten Positionen, Vorschläge, Interventionen auch tatsächlich Wirkung entfalten? Also von wem holen Sie sich da das Feedback oder wer gibt da das Feedback?
Ja, also das kommt durchaus. Am deutlichsten merken wir es in den politischen Reaktionen. Also gerade am Beispiel Corona-Pandemie haben wir als BAGSO sehr viele Stellungnahmen abgegeben, immer wieder, wenn Probleme in den Pflegeeinrichtungen auftauchten oder wenn uns die pflegenden Angehörigen aus ihren Verbänden zurückgemeldet haben, hier, wir sind völlig überfordert, wir kommen mit der Situation gar nicht klar, wir brauchen dringend Unterstützung, dass wir da dann entsprechend Positionen formuliert haben. Und das hat durchaus Wirkung gezeigt. Also da wurde häufig dann politisch gehandelt in unserem Sinne. Und das war wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit auch. Und ich glaube, dass da auch die Politiker sehr dankbar für unsere Arbeit waren. Also, dass sie das auch nicht als Konfrontation erlebt haben, sondern eher als Unterstützung und als Auftrag, den sie selber dann auch aufnehmen und weiterverfolgen können.
Ziel mit der Gründung oder ein Ziel mit der Gründung der BAGSO war es ja, einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin eben auch für die Politik zu installieren. Sie haben ja gesagt, dass Sie eine beeindruckende Zahl an Verbänden irgendwie zusammenführen, aus denen Sie ja sich die Stimmen holen und eben bündeln und an die Politik weitergeben. Gibt es denn in der Zusammensetzung dieser Verbände, gibt es denn Gruppen, die aus Ihrer Sicht vielleicht noch unterrepräsentiert sind, also deren Stimme deshalb auch gar nicht direkt gehört werden kann? Also ich denke jetzt beispielsweise an ältere Menschen mit Migrationsgeschichte oder also haben Sie da das Gefühl, dass Sie auch die ganze Breite der Menschen im Alter abdecken?
Ja, mit Einschränkungen. Also ich denke, wir haben eine sehr gute Bandbreite, also angefangen bei der Alzheimer-Gesellschaft über die AWO und den DGB mit seinen Organisationen für Ältere, über die Parteien, also die SPD 60 plus und, also die großen Verbände, aber eben auch kleinere, wie jetzt seit einiger Zeit auch die Lesben und Schwulen im Alter. Das hat uns sehr gefreut, dass sie auch Mitglied geworden sind. Oder es gibt eine deutsch-japanische Gesellschaft für kultursensible Altenarbeit oder Blinden und Sehbehinderte sind vertreten. Und ja, also ganz unterschiedliche Organisationen. Aber ich denke, gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund, da haben wir zwar auch einige Projekte schon gemacht, aber das ist noch, das könnte durchaus mehr sein und stärker sein. Was wir auch haben, wir sind natürlich auch überparteiisch und nicht religiös gebunden. Wir haben verschiedene religiöse Organisationen, also Katholiken, evangelische, jüdische, alevitische, verschiedenste auch. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, noch eine breitere Basis zu bekommen.
Jetzt haben Sie ja ganz gut geschildert, wie breit das nationale Kooperationsportfolio aufgestellt ist. Das führt uns ja automatisch nochmal zu dem, was ich eingangs über Sie erwähnt hatte, eben auch Ihre internationalen Beziehungen. Und ich habe mal so ein Zitat von Ihnen, das ist auf der englischsprachigen Seite der BAXO zu finden, frei übersetzt. Das lautet in etwa, Deutschland habe eine wichtige Rolle inne, wenn es darum geht, die Rechte älterer Menschen weltweit zu schützen und zu unterstützen. Ich hoffe, das habe ich auch richtig wiedergegeben. Was ist denn das Besondere gerade an Deutschland oder vielleicht auch der BAXO, dass es diese Rolle überhaupt einnehmen kann? Und wie genau passiert das auch?
Oh, das ist eine größere Geschichte. Da muss ich ein bisschen ausholen wieder. Es gibt international die wichtige Frage, muss es eine UN-Konvention für die Rechte älterer Menschen geben? Wir haben ja seit einigen Jahren erfreulicherweise die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und entsprechend wird schon seit langem, ich glaube seit 11, 12 Jahren inzwischen, gefordert, auch eine UN-Konvention für die Rechte alter Menschen zu etablieren. Erstmal zu formulieren und dann auch zu etablieren. Und das war viele Jahre sehr umstritten. Es ging bei diesen jährlichen Sitzungen in New York immer darum, es ist ganz wichtig, so eine Konvention zu erarbeiten. Und die anderen haben gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Es gibt genügend Gesetze, die müssen nur richtig durchgeführt werden. So ging das jahrelang hin und her. Und ich war das erste Mal dabei 2016. Und in der Sitzung fand eine entscheidende Veränderung statt. Und zwar wurde vorgeschlagen, endlich aufzuhören mit Ja oder Nein, sondern zu gucken, was sind denn Bereiche, wo ältere Menschen tatsächlich nicht ausreichend durch bestehende Verträge abgesichert sind. Und dann wurden Themen ausgewählt und in den Folgejahren diskutiert, aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt kamen die Beiträge, die Berichte, sowohl von den Staaten als auch von der Zivilgesellschaft und von Menschenrechtsorganisationen. Und die haben aufgezeigt, dass es tatsächlich ganz gravierende Missstände in vielen Ländern gibt. Und jetzt, warum gerade Deutschland? Deutschland war lange auch unentschieden, ist es auch immer noch, legt sich immer noch nicht fest. Aber in diesem Jahr, auch 2016, hat Deutschland zum ersten Mal gesagt, wir wollen offen sein für eine Diskussion und prüfen, bestehen tatsächlich Lücken. Und wenn solche Lücken bestehen, dann müssen die geschlossen werden. Und das war eine ganz zentrale Botschaft an viele andere Länder, die daraufhin jetzt immer wieder fragen, wie steht Deutschland? Was tut Deutschland? Wie entscheidet sich Deutschland? Und ein ganz wichtiger Schritt war beispielsweise, dass Deutschland zusammen mit Österreich auch dazu beigetragen hat, dass eine Studie der großen Menschenrechtsorganisation, die schon 2012 einmal durchgeführt wurde, dass die überprüft wird und geschaut wird, gilt die immer noch oder gibt es neue Lücken, die möglicherweise bestehen. Und diese Studie ist jetzt auf dem Tisch und zeigt tatsächlich Lücken. Und das soll im nächsten Jahr in New York bei der nächsten Arbeitsgruppe zu den Fragen der Rechte älterer Menschen diskutiert werden. Ja, und wie gesagt, das ist eine wichtige Rolle, die Deutschland hier spielt. Und wir als Zivilgesellschaft sehen dazu, dass wir unsere Politiker in dieser Richtung unterstützen können und unsere Ministerien, dass die wirklich auch ja, zu dem Schluss kommen, was wir hoffen, eine Konvention zu unterstützen.
Wenn Sie gefragt werden, wie Deutschland dasteht, was antworten Sie denn dann?
Ja, ich sage genau, wie es ist. Deutschland ist offen für die Diskussion und bereit, auch etwas zu tun, um die Lücken zu schließen. Aber die letzte Beschlussfassung oder die letzte Schlussfolgerung ist noch nicht da. Also es gibt noch keine klare Entscheidung, ja, wir brauchen die Konvention oder wir brauchen sie nicht, sondern die Diskussion ist noch offen und wird hoffentlich geklärt.
Haben Sie einen persönlichen Standpunkt in dieser Diskussion?
Ja, ich finde es wichtig, so eine Konvention zu erstellen. Mhm. Ich finde sie wichtig für uns in Deutschland, weil sie einfach deutlicher machen würde, wie ist die Situation im Alter? Was sind Rechte, die wir schon haben, die wir unbewusst auch wahrnehmen? Aber wo gibt es auch Lücken? Wo gibt es möglicherweise auch Tabus, die sehr schwierig sind anzusprechen? Also ich denke da beispielsweise an die Situation von Menschen, die pflegebedürftig sind, die entweder zu Hause in der Familie oder auch in einer Einrichtung gepflegt werden. Wie ist deren Situation wirklich? Wer guckt da drauf? Bei Kindern und Jugendlichen gibt es diesen Schutz. Gibt es Jugendschutz, es gibt Ansprechpartner, wo jemand sich hinwenden kann. Das gibt es für alte Menschen nicht bis jetzt. Hm. Und das wäre so ein Punkt, wo ich denke, das würde auch national wirklich die Situation verbessern und erleichtern. Und ganz abgesehen davon, denke ich, müssen wir gucken, was passiert weltweit mit alten Menschen, wie ist deren Situation. Und da gibt es zum Teil wirklich erschreckende Zustände. Und das hat auch die Corona-Situation sehr deutlich gemacht.
Ich würde gern jetzt das Thema kurz noch ein bisschen, also wieder ins Nationale holen. Mhm. Wenn Sie aus den Verbänden eben Informationen sammeln, weitergeben und auch versuchen, den Diskurs zu befeuern und auch aufgrund der Expertise und der Meinung bestimmte Positionen zu vertreten, dann nehmen Sie auch die Rolle einer Interessenvertretung ein, was ja auch oder was man auch als Lobbyismus bezeichnen kann. Wobei dem Wort natürlich ein gewisses Geschmäckle anhaftet, wie man im Süden sagt. Würden Sie die BAKSO denn als Lobbyorganisation sehen?
Ja, durchaus. Aber in einem sehr positiven Sinn. Wir wollen ja nicht irgendwas verdienen dabei. Also das macht es ja, gibt ihm diesen negativen Touch, ne? Wenn jemand davon profitieren will selber oder damit andere aus dem Wettbewerb ausschließt. Die BAGSO vertritt ja die älteren Menschen und deren Bedürfnisse. Und ich denke, das ist ein positives Ziel. Und wir können uns jederzeit damit auch mit anderen auseinandersetzen. Also wir diskutieren durchaus auch mit Behindertenverbänden oder mit Familien, wie ist deren Situation, und mit Jugendorganisationen. Also wir versuchen durchaus, das Ganze im Blick zu haben, die Gesamtgesellschaft, aber vertreten eben ganz spezielle Interessen. Und ich denke, das ist gerechtfertigt.
Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, zum Beispiel mal bei der BAGSO selber Erfahrung zu sammeln, also sei es zum Beispiel in einem Praktikum oder Ähnlichem, kann man sowas überhaupt machen? Ist da eine Zugänglichkeit da?
Ja, das gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder Praktikanten, Praktikantinnen für eine begrenzte Zeit, die sich auch für spezielle Themen vielleicht interessieren. Und das hängt dann davon ab, ob da gerade ein Platz frei ist, ob überhaupt Platz ist. Also die BAGSO ist in den letzten Jahren zweimal umgezogen, weil einfach die Räume viel zu eng wurden für die Arbeit, die immer weiter wächst, die vielen Projekte, die hinzukommen immer wieder. Also davon hängt es dann ab, zum Teil rein aus räumlichen Gegebenheiten, zum Teil auch arbeitskraftmäßig, ob jemand Zeit hat und Ressourcen hat, sich um jemanden zu kümmern. Denn das muss ja dann auch sein, dass jemand wirklich auch profitiert von so einer Stelle und von so einer Zeit, die er verbringt dort oder die sie. Ja.
An wen könnte sich so eine Person dann wenden? Also kommt man da über die Homepage der BAGSO?
Über die Homepage, einfach eine Anfrage starten per E-Mail oder und die wird dann von der Zentrale an die entsprechende Person oder die entsprechende Stelle weitergeleitet.
Genau. Vielleicht können wir an dieser Stelle die Hörerinnen und Hörer mal auf die Homepage www.baxo.de verweisen, ja, wo eben diese Ansprechpersonen genannt sind, aber auch viele und tolle Informationen, wie wir es jetzt eingangs des Gesprächs schon erwähnt hatten.
Ja, also die Adresse ist sehr leicht zu merken.
Vor einiger Zeit hatten wir den Biogerontologen Aubrey de Grey zu Gast. Er sagte, dass das Altern ein krankhafter und damit zu überwindender Prozess sei, den wir mit sehr viel wissenschaftlichem Einsatz und auch einer gehörigen Portion Mühe heute beeinflussen können und eben idealerweise so seine Position überwinden können und müssen. Hätte die BAGSO in so einer altersfreien Welt noch eine Aufgabe?
Das ist eine Frage. Also ich denke ja, auf jeden Fall. Und zwar einfach, weil die Menschen ja trotzdem altern. Und jede neue Geburtskohorte, jeder neue Geburtsjahrgang durchlebt eine neue Zeit, macht andere Erfahrungen, lebt in anderen Umständen, in einer neuen Umwelt, die sich ja immer weiter verändert. Und damit wird Alter und Altern immer wieder eine neue Aufgabe, die zu bewältigen ist und wo entsprechende Rahmenbedingungen bestehen müssen, damit das wirklich auch befriedigend gelingt. Und deshalb bleibt die Aufgabe, diese älteren Menschen oder alt werdenden Menschen zu vertreten und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Wir haben es uns jetzt auch so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, dass wir unsere Gäste auch immer noch mal um so einen kleinen Ideenimpuls bitten für die kommenden Sendungen. Und zwar befassen wir uns in einem unserer nächsten Episoden mit dem Thema Demografie. Jetzt weiß ich, dass Sie auch außerhalb der BAGSO schon einiges mit dem Thema Demografie auch in Ihrem Berufsleben zu tun hatten. Gibt es dann eine bestimmte Frage oder einen Aspekt, den wir unbedingt mitnehmen sollten oder von dem Sie sagen, das wäre mir ein Anliegen oder ein Interesse, das mal gehört und diskutiert zu wissen?
Also da finde ich zwei Aspekte wichtig. Der eine ist, dass schon, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, dass demografischer Wandel auch mit sozialem, gesellschaftlichem Wandel verbunden ist. Und das heißt, die nächsten Generationen älterer Menschen werden andere sein als die heutigen. Und dass es deshalb eine wichtige Aufgabe sein wird, zu gucken, was sind deren Voraussetzungen, was bringen die mit an Erfahrungen, an Kompetenzen, aber auch an neuen Bedürfnissen, an neuen Einstellungen und Erwartungen, an Fähigkeiten. Das ist so ein Aspekt. Also die berühmten Babyboomer, die jetzt allmählich in Rente gehen oder in Pension gehen und dann noch eine lange Lebensphase ja vor sich haben. Was fangen die mit dieser Zeit an? Das ist ein Aspekt demografischer Wandel. Und dann finde ich wichtig, das habe ich als Soziologin sehr früh gelernt, langfristig zu schauen. Also im Moment starren alle auf den Blick von Babyboomern, die jetzt ins höhere Lebensalter eintreten und damit ja auch einmal neue Chancen bieten, ganz anders mit dem Thema Alter umzugehen, aber gleichzeitig möglicherweise auch große Belastungen für Politik und Wirtschaft und Gesellschaft und Gesundheitsversorgung sind. So, aber was passiert, wenn dieser Pulk durch ist, jetzt ganz platt gesagt? Dann werden wir eine völlig neue Situation haben. Und ich glaube, über diese Situation denkt im Moment noch niemand nach. Und ich denke, diese langfristige Perspektive, das würde ich mir wünschen, dass die stärker in den Blick genommen wird. Vielleicht auch mit denen, die jetzt noch sehr jung sind. Was erwartet die in 20, 30 Jahren, wenn die allmählich älter und alt werden? Also das im Hinblick auf langfristige Entwicklungen von demografischem Wandel.
Das sind ganz tolle Anregungen und ich bedauere richtig, dass wir sie in dem Gespräch nicht dabei haben werden. in jedem Fall freue ich mich aber, dass wir dieses Gespräch hatten. War mir eine große Freude.
Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich bedanke mich für die vielen Fragen, die es mir auch ermöglicht haben, ein bisschen zu erzählen, was mir und was der BAK so wichtig ist.
Gibt es denn etwas, was wir vergessen haben zu fragen, was Sie vielleicht, wo Sie gerade sagten, was Ihnen wichtig ist, was Sie gerne noch mit den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchten?
Ja, ich denke, wichtig ist, nicht nur auf einen bestimmten Aspekt zu gucken, sondern zu versuchen, diesen einen Aspekt, der einen vielleicht gerade sehr beschäftigt, auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Einerseits in Bezug auf meine Mitmenschen, aber auch in der zeitlichen Dimension, im Blick auf Vergangenes und in Bezug auf Zukunft.
Ich glaube, einen schöneren Abschluss, Frau Dr. Mollenkopf, können wir uns nicht wünschen. Ich muss auch sagen, ich bin sehr beeindruckt und froh, dass wir dieses Gespräch heute führen konnten. Danke Ihnen für Ihre Zeit und hätte noch so viele Fragen und wäre mir fast sicher, dass wir Sie nochmal einladen wollen würden.
Ja, Sie können es ja. Können Sie ja versuchen, mal gelegentlich.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.